Gärtnern in der Stadt, das stand lange Zeit für gepflegte Rabatten hinter gestutzten Hecken. Zu finden vor allem in gediegenen Außenbezirken und natürlich in Laubenkolonien. Diese Art der Gartenkultur bekommt nun Konkurrenz. Mitten in den Metropolen bauen Menschen wild Gemüse an, direkt neben der U-Bahn-Station oder auf dem Parkplatz am Supermarkt. Das tun sie gemeinsam und durchaus mit politischem Anspruch. Die Soziologin Christa Müller hat dazu ein Buch geschrieben, Titel Urban Gardening, über die Rückkehr der Gärten in die Stadt. Marie Asmussen hat mit ihr gesprochen.
Vis-à-vis, heute im Gespräch.
Frau Müller, Sie sind keine Biologin, Sie sind Soziologin. Ihr professionelles Interesse gilt also weniger dem Gemüse, sondern mehr den Menschen, die das zusammen anbauen in der Stadt. Wer sind diese neuen urbanen Gärtner? Gibt es da so einen Prototyp dafür?
Der Prototyp ist jung und weiblich. Es sind Leute, die sich gesellschaftlich engagieren. Es ist eine sehr junge Bewegung, die sehr stark auch in vernetzten Strukturen denken. Es ist auch die Generation Internet, die gärtnert, die quasi den analogen Raum des Gartens, den verlangsamten, entschleunigten, kontemplierenden Raum des Gartens, in dem man produktiv sein kann, quasi als Gegenmodell oder als paralleles Modell zu den virtuellen, schnellen, abstrakten Welten etablieren.
Nun ist diese Generation, diese junge Internetgeneration enorm mobil. Der Garten ist ja das Gegenteil davon. Also Gärten sind Sinnbilder fürs Wurzelnschlagen. Wie geht es zusammen, das beides?
Ich denke, dass die Schnelligkeit des Netzes und des vernetzten Denkens der menschlichen Natur nur zum Teil entsprechen und dass der Garten eine wunderbare Möglichkeit ist, sich auch als Mensch zu erfahren, der sich entschleunigen kann und auch für die Schönheit und die Qualität von guten Nahrungsmitteln und Lebensmitteln zu sensibilisieren. Das sind Möglichkeiten, die der Garten bietet und die gerade auch die jüngeren Leute suchen und erfahren wollen.
Es geht jetzt um Gärten in der Stadt, sichtbare Gärten in der Stadt. In Berlin gibt es zum Beispiel die Prinzessinnengärten am Moritzplatz in Kreuzberg. Gärten sind ja üblicherweise eigentlich Rückzugsräume aus der Stadt raus, also sind so eine idyllische Gegenwelt. Diese Gärtner, die sehen und pflanzen bewusst mittendrin. Was wollen die mit der Stadt machen?
Die Irritation des Blicks, die entsteht, wenn man mitten in der Stadt Landwirtschaft betreibt, wenn man an einem Garten, an einer U-Bahn-Station vorbeikommt und man sieht, da sind Leute, die bauen Kartoffeln an. Das bedeutet, dass man da nicht nur sieht, da passiert etwas Ungewöhnliches, sondern da entsteht auch die Möglichkeit, Stadt ganz anders wahrzunehmen. Und das ist eine der ganz zentralen Intentionen auch der neuen jungen Gartenbewegung, die sich ganz bewusst in der Stadt ansiedeln und in der Stadt sein wollen. Sie wollen nämlich die Stadt auch verändern. Sie wollen den Blick auf die Stadt verändern. Sie wollen die räumliche Wahrnehmung erweitern und sie wollen die alte Unterscheidung zwischen Stadt und Land, nämlich Stadt als Ort des Konsums und das Land als Ort der Produktion, das sozusagen die Stadt alimentiert, diese alte Unterscheidung der Industriemoderne, wollen sie aufbrechen und wollen sich selber auch als produktiv erfahren. Sie wollen sich selber auch als autonom erfahren. Sie wollen nicht abhängig sein von Global Players wie Monsanto, die bestimmen, was wir essen und was in den Lebensmitteln drin ist, sondern sie wollen sozusagen sich den elementaren Bereich unserer Existenz, nämlich die Nahrungsmittelgrundlagen, wieder zurückerobern. Und dadurch sind die Gärten auch enorm politische Orte.
Das mag der Stadt gut tun, den Menschen, die da gärtnern sowieso, aber Sie sagten, dass man da eben Kartoffeln anbaut an ungewöhnlichen Orten mitten in der Stadt. Wie bekommt es den Kartoffeln? Das sind ja keine guten Böden normalerweise mitten in der Stadt, auch belastete Böden.
Die Böden, auf denen angebaut wird, sind normalerweise mit Bioerde bestückt. Am Prinzessinnengarten, am Moritzplatz, wird zum Beispiel gar nicht auf dem Boden des Ortes angebaut, sondern mobil in Bäckerkisten, in aufgeschlitzten Tetrapacks, weil man weiß, der Boden ist nicht gut und weil man aber mit dieser Landwirtschaft auch mobil sein möchte. Man kann umziehen mit diesem Garten, sie sind ja nur auf einer Zwischennutzungsfläche und man kann dadurch viele andere Orte wie Parkplätze oder unwirtliche Orte auch in einen Garten und in ein kleines Naturerfahrungsparadies verwandeln. Und das ist auch eine der Intentionen der neuen Gartenbewegung, dass sie die Stadt als eine Art von Experimentierort wahrnehmen und damit sozusagen den Blick auf die Stadt verändern und damit die Stadt selber auch verändern. Und das hat weitreichende Folgen.
Das ist ja eigentlich komisch, so ein bodenloses Gärtnern, also dass man seine Erde im Sack hat und damit herumzieht. Normalerweise, man wirtschaftet, man lässt Humus wachsen, man bleibt an Ort und Stelle mit dem Garten.
Das ist richtig und trotzdem ist es notwendig, auch sich für solche Orte wie verseuchte Orte auch Lösungen einfallen zu lassen. Und der Kompost wird ja mittlerweile auch selber hergestellt. Es gibt auch neue Formen, damit zu experimentieren mit Terra Preta und ähnlichen Systemen, wo Humus und Kompost also über Kompostierung produziert wird und nicht nur Erde zugekauft wird. Aber natürlich ist eine biologische Erde erstmal die Mangelware mitten in der Stadt und die muss überhaupt erstmal im Laufe der nächsten Jahre auch erst herbeigeschafft und dann möglicherweise auch selber produziert werden.
Die Kommunen sind chronisch klamm, chronisch und aktuell. Also denen fehlt das Geld zum Beispiel auch, um öffentliche Grünflächen zu pflegen. Kommen da diese urbanen Gemeinschaftsgärtner gerade richtig? Also ist das für die Kommunen auch eine gute Gelegenheit, eigene Flächen loszuwerden, um die sich dann jemand anderes kümmert?
Es gibt schon die ersten Beispiele dafür. Bürgergarten Laskerwiese zum Beispiel, wo eine Initiative von Anwohnern und Anwohnerinnen einen Park quasi in Bürgerhand übernommen hat. Sie bezahlen keine Pacht für diesen Park, dafür pflegen sie aber in Kooperation auch mit der Stadtverwaltung die Flächen. Sie können dort eigenes Gemüse anbauen. Das ist eine Pioniernutzung, die in Zukunft sicherlich noch stärker genutzt wird. Insgesamt wird die Zivilgesellschaft über das urbane Gärtnern und viele andere Aktivitäten sicherlich in der Stadtentwicklung und Stadtplanung in Zukunft eine sehr viel größere Rolle spielen, weil sehr viele neue Ideen tatsächlich auch aus der Zivilgesellschaft kommen und weil die notwendige Begrünung sehr viele neue Ideen und Nutzungsformen erfordert. Und da gilt es auch, ganz neue Kooperationen zwischen den Verwaltungen und der Zivilgesellschaft zu finden und den eingeschlagenen Irrweg der neoliberalen Privatisierung von öffentlichen Flächen zu verlassen und tatsächlich eine gemeinwohlorientierte Nutzung des öffentlichen Raums wieder zu praktizieren.
Mein Gast im Vis-à-vis-Gespräch ist heute die Soziologin Christa Müller. Unser Thema ist die Rückkehr der Gärten in die Stadt. Frau Müller, gärtnern Sie selbst eigentlich auch?
Also ich gärtnere leider nicht, nein. Ich kann es eigentlich auch gar nicht. Ich habe mich... Ich bin zwar auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe aber als Kind mich einfach fürs Gärtnern nicht interessiert und habe dann später sehr vielen Leuten beim Gärtnern zugeschaut, sie beobachtet dabei und mich mehr auch für die Prozesse, die über das Gärtnern hinausgehen, interessiert und habe dazu geforscht.
Sie sind also sowas wie die Metagärtnerin.
Kann man so sagen, ja.
Gärtnern ist ja was sehr Schönes, macht aber auch ziemlich viel Arbeit. Also das Säen und das Ernten, das geht ja noch, aber vor allem das Pflegen, das finde ich ganz schön mühsam und auch ziemlich unspektakulär. Steckt da Konfliktpotenzial drin in den Gemeinschaftsgärten? Wer kümmert sich darum, dass die Kartoffeln nicht im Unkraut untergehen, meinetwegen?
Die meisten Gemeinschaftsgärten stellen Flächen zur Verfügung zur individuellen Nutzung. Und darüber hinaus gibt es immer einen Gemeinschaftsbereich. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die vielleicht im Urlaub sind und ihre Flächen, also ihre Beete nicht gießen und dann wird etwas verwahrlost, aber dann gibt es eben auch immer die Möglichkeit, mit der langen Warteliste zu drohen, dass andere Leute diese Flächen auch gerne benutzen würden. Und das ist eine Möglichkeit, einfach die Leute dann vor die Entscheidung zu stellen, wollt ihr weiter gärtnern oder wollt ihr einfach nur hier sein? Das ist ja auch eine Möglichkeit, einen solchen Garten zu nutzen.
Lebensmittel werden teurer im Moment. Zunächst ist das vor allem ein Problem für die Menschen in den ganz armen Ländern der Welt, aber auch hier kriegen die wenig Geld haben, das natürlich zu spüren. Meinen Sie, dass städtische Gemeinschaftsgärten wirklich helfen können, also dass urbanes Gärtnern tatsächlich mal einen nennenswerten Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung liefern kann?
Das kommt natürlich ganz darauf an, welche Flächen überhaupt zur Verfügung stehen. In hochverdichteten Stadtvierteln, in den Zentren der Großstädte stehen ja kaum Flächen zur Verfügung. Da wird ja im Gegenteil eher nachverdichtet. Es werden ja auch gerade in Berlin immer wieder Kleingartenanlagen betoniert und zugebaut. Das gibt es eben auch, während in sogenannten schrumpfenden Städten Fläche zur Verfügung steht. Die Frage, ob sozusagen städtische Arme sich dann komplett vom eigenen Boden ernähren können, Diese Frage stellt sich heute natürlich nicht für die Länder der sogenannten Ersten Welt. Die stellt sich natürlich in den Ländern des Südens und zum Teil auch in Nordamerika. Ich denke, es geht darum, insgesamt den Lebensstil, der auf der Ausbeutung von Natur und von Menschen in anderen Teilen der Welt beruht, grundlegend zu verändern und ganz neue Möglichkeiten auch schaffen, damit umzugehen. Und da gilt es tatsächlich, dezentrale Lösungen zu finden und Modelle zu entwickeln, die hochgradig sozial verträglich sind. Das heißt also, wo gerade auch städtische Arme einbezogen werden und wo es nicht darum geht, dass die Nahrungsmittelproduktion jetzt sozusagen ein Ersatz wird für den Sozialstaat.
Gärten in der Stadt, die haben ja immer irgendwie korrespondiert mit den aktuellen politischen und sozialen Verhältnissen. Also ich erinnere nur an die Kartoffelgärten im 19. Jahrhundert, die Kartoffelgärten für das verarmte Industrieproletariat. Der Tiergarten hier in Berlin, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg parzelliert worden für Gemüsebeete. Die Lauben in der DDR waren privater Rückzugsraum. Was sagt die Rückkehr der Gärten über die Großstadt von heute?
Aus meiner Sicht sagt die Rückkehr der Gärten in die Stadt, dass die Zeit der Industriemoderne, dieser Moderne, die auf einer internationalen Arbeitsteilung beruht, die auf einer Trennung zwischen Natur und Gesellschaft beruht, dass diese Zeit vorbei ist. Und wir können eigentlich sagen, dass diese neuen Initiativen der Zivilgesellschaft von Zeiten künden, die in der Politik möglicherweise noch gar nicht visualisiert werden können. Und von daher hängt die Politik so ein bisschen nach. Es gibt eine kollektive Intelligenz, die die ökologische Herausforderung und auch die globale soziale Herausforderung, vor der wir stehen in einer vernetzten Welt, die dafür schon neue Modelle und interessante Vorschläge machen, die aufgegriffen werden müssen und die sich mit Sicherheit auch verbreiten werden.
Mit der Soziologin Christa Müller sprach Marie Asmussen. Und das Buch von Christa Müller, Urban Gardening, ist im Ökom Verlag erschienen und kostet 19,95 €.